Thekenphilosophen. Der Talk von und mit Ralf Friedrichs und seinen Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, Mensch, was haben wir denn heute wieder zu besprechen? Rund um den 1. FC Köln natürlich. Zuerst mal muss ich ein großes Lob an unseren Gast der Vorwoche aussprechen. Der hat komplett richtig getippt. Thomas Reinscheid hat 2-0 vorhergesagt. Genauso ist es ausgegangen. Mein 6-4 Tipp, naja, war zumindest von der Tendenz richtig. Julian mit seinem 4-1. Okay, weiternehmen. Aber wir wollen unseren heutigen Gast natürlich.
Was soll das denn heißen?
Ja, ja, da kannst du gleich noch Stellung zu nehmen. Zunächst mal wollen wir uns wirklich hier daran erfreuen, dass jemand vom Fachblatt Kicker bei uns ist, nämlich kein geringerer als Jim Decker, der in letzter Zeit für sehr viele Artikel zuständig und verantwortlich ist. Herzlich willkommen, lieber Jim, dein Debüt bei den Thekenphilosophen.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns drauf und sind gespannt auf deine Erkenntnisse. Und jetzt müssen wir den jungen Mann hier feiern, den ich jetzt nochmal vorstelle. Julian Witzel von Focus Online und hat gerade den Köln-Marathon erfolgreich hinter sich gebracht. Dazu herzlichen Glückwunsch und natürlich herzlich willkommen.
Danke,
doppelt. Ja. Wie war deine Zeit? Vielleicht kannst du uns
3:57.
Also eine Stunde hinter Jonas Hector eingelaufen.
Ziemlich genau, ja.
Das ist gar nicht so verkehrt, ne? Also 3:57, alles was unter 4 Stunden
solide,
ist, habe ich mal gelernt.
Ja, solide. Geht mehr, aber ist okay.
Das Allerschärfste ist, er hat es eben erzählt, er ist mit einer Zerrung gelaufen. Also er hat gedacht, er könnte sich auf 42,195 die Zerrung rauslaufen. Das hat, glaube ich, nicht funktioniert, ne?
Nee, aber ja, war ein bisschen blöd. Kommt dann immer zur unrechten Zeit, ne?
Also du läufst schon wieder bald ein, ne?
In Frankfurt.
In
3 Wochen.
In 3 Wochen. Bis dahin ist die Zerrung, vielleicht sollst du so behalten, oder wenn das so
ist. Ja, ich wollte eigentlich unter 3,40 laufen, aber ja, mal gucken.
Schauen wir mal. Lass uns aber richtig im Sport unterhalten, genau. Wobei Marathon natürlich.
Oh ja, und natürlich auch wegen Hector nochmal, ne?
Ja. Ja, genau. Also gut, dass du nochmal darauf verweist. Das Hector-Buch gibt es nach wie vor käuflich zu erwerben, auch hier. Aber der Marathon steht nicht mit drin. Jim, lass uns doch mal über den Fußball unterhalten, über den 1. FC Köln, der 2-0 in einem berauschenden Spiel gewonnen hat gegen den SSV Ulm. Der erste Sieg übrigens gegen Ulm in einem Wettbewerbsspiel. Ja, was würdest du für eine Überschrift wählen für dieses, wie ich schon sagte, tolle Spiel des 1. FC Köln?
Ja, Arbeitssieg, würde ich sagen. Also so wie es auch Christian Keller hinterher so schön zusammengefasst hat, ist halt das, was in den Vorwochen irgendwie nicht so geklappt hat, das mit den 3 Punkten, also gegen einen Gegner, den man schlagen muss, alles andere als ein Sieg gegen Ulm wäre, glaube ich, eine ziemliche Blamage gewesen und dann einfach locker 2-0 zu Hause zu gewinnen. Ja, das, wenn du in der zweiten Liga oben mitspielen willst, sind das die Spiele, da kommst du nicht drum herum.
Die musst du auf jeden Fall gewinnen und klar, vor allem auch wenn du noch einen Mann mehr hast, über die, ich glaube, 60 Minuten bald, ja. Ne? Oder war es 70 Minuten? Ich weiß es gar nicht mehr.
21 oder so, ne?
Ja, aber letzten Endes.
70 Minuten.
Es haben ja viele Leute gesagt, ich gehöre auch dazu, dass der FC defensiv kontrollierter war und das Ganze halt ohne Spektakel gemacht. Man könnte aber auch jetzt mal rein ketzerisch sagen, man hat auch jetzt die Überzahl jetzt nicht so überragend ausgespielt oder wäre das jetzt zu sehr suchen nach den Negativen?
Zumindest ist man nicht mehr mit Pauken und Trompeten vorne angelaufen, nachdem die Ulmer nur zu 10 waren. Vielleicht auch mit Hinblick darauf, dass man auch nicht immer in unnötige Konter laufen will. Also ich hatte den Eindruck, dass nach dem Platzverweis hat der FC realisiert, okay, wir fokussieren uns noch mehr rein auf die Defensivarbeit und laufen nicht mehr an, pressen nicht mehr so hoch und so, sonst wäre zum Beispiel der Platzverweis auch gar nicht entstanden. Also ich fand, die ersten 20 Minuten waren sie schon wieder recht forsch, so vielleicht mit 5 Minuten zwischendurch, wo gar nichts ging, aber generell war da sehr viel Offensivdrang wieder zu erkennen und nach dem Platzverweis hat man sich so ein bisschen gesettelt und so ein bisschen mehr ist man schon so in den Verwaltungsmodus umgeschaltet, obwohl es nur 1-0 stand.
Ja, aber das ist genau der Punkt, Jim. Bist du der Meinung, dass der FC verwaltet hat oder dass Ulm so gut verteidigt hat, dass der FC gar nicht so richtig dazu gekommen ist, das Spiel safe zu machen? Also so, ich meine, also zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht, aber vorher 2-0, da kann ja immer noch was passieren. Wir wissen warum.
Also da ist, glaube ich, beides richtig. Die Ulmer sind einerseits natürlich eine Mannschaft, die die ist schon irgendwie ätzend, muss man sagen. Und die stehen auch ziemlich gut und die können auch alle einem richtig auf den Sack gehen. Andererseits muss man ja sagen, das hat der Trainer auch gesagt, er war nicht happy damit, wie sie gespielt haben in dieser Phase, dann bis dann irgendwie das zweite Tor gefallen ist, quasi bis zur Pause. Und Luca Waldschmidt hat es auch gesagt, also die haben schon gesehen, dass dann da irgendwie weniger passiert ist, als man hätte machen können. Weil wenn du gegen Ulm dann zu Hause, dann führst du, also da muss irgendwie...
Ja, es war Phasen,
muss eigentlich irgendwie mehr passieren.
Es war einfach langweilig.
Ja, es war genau. Ja, also eigentlich gut, nach dem, was in den Wochen davor
genau
war. Ja. Aber natürlich muss man sagen, unter den Umständen, ja, also für den 1. FC Köln vielleicht auch ein Tor zu wenig irgendwie.
Ja.
Also,
ja, machen wir uns nichts vor, das war ein unfassbar wichtiger Sieg. Ich glaube, die wussten auch, dass die 3 Punkte irgendwie holen müssen. Und da ist dann auch scheißegal, ob das jetzt diesmal unterhaltsam ist oder nicht. Ja, also das hatten die, glaube ich, schon im Hinterkopf.
Ohne den Sieg würden wir jetzt, glaube ich, eine Trainerdiskussion führen, bin ich das mir relativ sicher.
Ja, vor allem vor der Länderspielpause. Ne,
gerade jetzt in diesem Zeitraum. Und jetzt, weil sich auch viele vorne so ein bisschen die Punkte selbst nochmal abgenommen haben, ist er der jetzt sehr zusammengerückt. Ne?
Ja, ja.
Bis jetzt 5 Punkte hinterm ersten.
Ja, ja.
Also... Ja, und gut, wie du schon sagst, klar, wenn du verlierst, dann unentschieden hätte schon gereicht. Und dann wäre ordentlich was los gewesen. Außer, gut, ich hatte das jetzt auf die erste Halbzeit bezogen.
Bitte.
Die zweite war dann mit Tor. Da hat sie schon gemerkt, die Mannschaft, okay, die hat dann nochmal 10, 15 Minuten Lust. Und da wäre dann auch das 3-0 schon durchaus möglich gewesen.
Da waren ja einige
Sachen. Da kamen ja noch
ein paar, mit diesem Kunstschuss.
Genau.
Also das waren schon ein paar Sachen dabei.
Und danach wurde halt wieder...
Können, aber dann wurde es irgendwann, wie ihr so schön gesagt habt, langweilig.
Ja gut, aber das ist ja dann das alte Live, weil ja auch gewisse Wechsel vielleicht wieder dazu führen, dass auch keine neue Dynamik mehr reinkommt.
Das ist natürlich wieder ein zentrales Sonderthema, worauf wir natürlich noch zu sprechen kommen, du weißt das, da reden wir ja schon seit Wochen drüber. Vielleicht aber auch erstmal bei der Startaufstellung. Also ich fand es zum Beispiel, Jim, eine gute Idee, oder grundsätzlich fände ich es eine gute Idee, einen Finkgräfe auch mal auf rechts zu probieren.
Ja,
ich auch. Ich hatte nur ein Problem damit, das habe ich auch hier meiner Frau gesagt, die ganz bezeugen, wenn das mal gut geht, der hat noch nicht eine Minute gespielt und wird jetzt direkt auf eine positionfremde Situation gestellt ich hatte Sorgen, es ist leider genauso gekommen, hätte auch gut gehen können, aber du hast in 1-2 Zweikämpfen, wo schon ganz am Anfang der Gegner weggelaufen ist, hast du ja schon gesehen, dass er vom Kopf her sich ja umstellen musste und das so schnell nicht geschafft hatte. War schon ein bisschen ein Wagnis.
Ja, Wagnis, also das war eine Hochrisiko-Variante, die sie da ausprobiert haben. Du hast gesagt, keine...
Schönes Wort, Hochrisiko.
Ja, also der Max Finkgräfe ist ja ohne Zweifel, das hat er gezeigt, auch im Bundesliga-Kontext, ein guter bis mehr als guter Außenverteidiger. Also hat er wirklich herausgestochen. Jetzt war er fast 3 Monate eben nicht dabei, war verletzt, hat dann 2 Wochen trainiert und also das kann man auch am Ankauf. Der hatte richtig Bock darauf und der war auch heiß und der hatte ja dann auch gesprochen und hat irgendwie signalisiert, er will jetzt wieder. Ihn dann in die Startelf zu schmeißen auf einer Position, die er im Jugendbereich vielleicht mal gespielt hat, das war ja schon hart. Man hat ja gesehen, also der Gegenspieler mit dem schönen Namen Romario Rösch von Ulm, ne, der ist ihm dann, also man möge sich mal, der war ja dann auch gelb-rot gefährdet, ist deswegen in der Pause wieder, möge sich mal ausmalen, die hätten vor der Pause bei so einem blöden Gegenstoß vielleicht das 1-1 bekommen. Wir kennen den 1. FC Köln, die sind dann ja oftmals gut dafür, daran irgendwie einen Knacks zu kriegen. Also war schon ein großes Risiko. Gerd Schubert Glück gehabt, muss man auch sagen, dass Max Finkgräfe hätte eigentlich vom Platz fliegen können, hat er einmal fürs Stempeln, glaube ich, keine gelbe Karte gekriegt.
Aber da hätte man vielleicht als Trainer auch schon vorher reagieren
können. Man hätte auch vorher reagieren können. Wäre dann die Frage gewesen, hätte er dann vorher auf Julian Pauli als Rechtsverteidiger gesetzt. Ich glaube, er hat dann sich entschieden, wenn man einmal ins Risiko geht, dann muss man es auch zumindest so bis zur Halbzeit irgendwie durchziehen. Hat damit am Ende... richtig gelegen. Aber klar ist, also die Frage ist ja, probieren Sie es weiter so aus?
Ja, ja.
Jetzt hat er mal eine Halbzeit gespielt, ist dann nochmal eine Länderspielpause, um sich ein bisschen nochmal reinzutrainieren. Also ich glaube schon. Ich glaube, dass das eine Variante ist, die funktionieren kann.
Durchaus. Okay. Oh, mal was der Julian dazu sagt.
Ja, also zwar merkt, im Vorfeld hat er viele Aussagen getätigt, dass man gemerkt hat, er ist heiß, stimmt ja auch alles, aber trotzdem finde ich, während des Spiels wirkt er dann sehr gehemmt.
Ja.
Und er wirkte gehemmt, aber stand trotzdem kurz vor Gelb-Rot. Da merkt man ja einfach, fehlt auch Matchfitness, Abstimmung, wie gehe ich in die Zweikämpfe etc. Und es gab eine Szene kurz vor Halbzeit, Da konnte er nämlich auch nicht reingehen auf dem Flügel und da hat Hübers dann die Situation ausgebügelt. Mehrfach. Oder zweimal, ja. Ne, wo er dann, wo ich mir denke, ja gut, dann hätte Struber schon wechseln müssen, weil wenn der Hübers nicht mehr rechtzeitig da hinkommt, das noch irgendwie löscht, dann muss er halt in den Zweikampf gehen. Kann sie ja nicht einfach laufen lassen.
Ja, ja.
Also klar, ich glaube, mit Blick auf bis Winter, sag ich mal, ist das eine Alternative, weil klar, jetzt kann er sich vielleicht noch ein bisschen mehr einspielen auf der Position. Der andere, der vielleicht dafür auch vorgesehen ist, ist jetzt eh weg mit Thielmann.
Ja.
Carstensen scheint eh keine Option zu sein für irgendwas.
Wahnsinn, ne?
Ja. Den haben wir, wie teuer war der? 1,8 Millionen? 1,5. Oder 1, okay, ja, aber für Zweitliga-Verhältnisse auf jeden Fall knackig, wenn man überlegt, dass er jetzt auch direkt wieder außen vor ist. Allein aus Mangel an Alternativen muss man ihn da testen, weil ich finde, Pauli ist für mich in der Mitte zu wichtig, als dass er in jedem Spiel das Außen machen könnte.
Zumal du jetzt auch einen Baccarada nicht rausnehmen kannst, um Finkräfer aufzustellen, weil der ist einfach zu wichtig geworden.
Genau. Ja, auch das ist ja wieder, also dieser Schachzug, Jan Thielmann nach hinten zu ziehen, war ja schon aus der Überlegung heraus, man schlägt da drei Fliegen mit einer Klappe. Nämlich du hast vorne eigentlich ein Überangebot und viele Spieler, für die du die da gut sind. Und auch jetzt momentan wüsste ich nicht, wo man Jan Thielmann nach vorne unterbringen soll. Und dann hat man sich überlegt, mit den Qualitäten, wie der hat. Wir haben hinten rechts eine Baustelle, pack mal den dahin.
Ja, ja.
In der Theorie, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich das genauso mir überlegt, nur halt irgendwie noch hat es halt nicht funktioniert.
Hat sich das eigentlich im Training, du bist ja öfter da mal auch am Trainingsplatz, hat sich das angedeutet? Weil er hat ja gesagt, wir haben das trainiert und das hat im Training super gepasst mit Finkräfe jetzt.
Mit Finkräfe?
Auf der rechten.
Also ich persönlich muss sagen, ich hatte das jetzt nicht gesehen, aber sie haben es trainiert, das weiß ich. Und wenn der Trainer sagt, er fand das da super, muss man ihm erstmal glauben, weil da gibt es auch genug Einheiten, die keiner sehen kann.
Genau.
Also auch das ist ja eine naheliegende Idee. Du hast ja gesagt, Lea Paccarada rauszunehmen, auch wenn er gegen Karlsruhe ja defensiv ordentlich gewackelt hat, aber trotzdem den rauszunehmen, wäre ja Quatsch. Mhm. Und aber so jemand wie Finkgräfe auf der Bank zu setzen, das will man sich auch nicht leisten. Also das ist ja auch eine naheliegende Sache. Aber es ist natürlich auch nicht ganz, also Finkgräfe ist ja Linksfüßer, auch nicht ganz unanspruchsvoll dann auf der gegenüberliegenden Seite. Man denkt halt einfach, oder dann spielst du nur auf der anderen Seite. Aber gerade mit dem falschen Fuß und so, das ist schon nicht ganz unanspruchsvoll. Also einen anderen Rechtsverteidiger fällt mir noch ein, der Linksfüßer ist jetzt auf Anhieb, Philipp Lahm.
Ja, okay. Den können wir, glaube ich, nicht aufstellen. Also,
ja, ja, aber schwierig. Sieht man schon, dass das...
Ja, ja, also da reden wir natürlich von einem ganz hohen Regal. Ne? Naja, also ich lasse mich überraschen, wie es da weitergeht. Das werden wir dann nach der Länderspielpause sehen. Aber natürlich, du hast die Wechsel eben schon angesprochen. Das war ja auch wieder interessant. Er hat ja, also Struber, eine komische Wechsel, Historie. Also er bringt ja immer Spieler rein, relativ schnell, die gerade mal eine Woche vorher überhaupt keine Rolle gespielt haben. Jetzt Dienz war der erste Wechsel, glaube ich.
Mhm. Ja, Heinz in der Halbzeit, ne?
Ja gut, Heinz.
Natürlich. Aber, ja, genau.
Aber das war ja auch so eine Sache. Dann hat ja Pauli dann letztendlich dann den Rechtsverteidiger gemacht. Ne? Also, mein Gott, der Junge, der muss ja alles spielen. Ich meine, du bist ja eh Vorsitzender des Julian Pauli Fanclubs. Ne? Also,
ja, klar, hat einen überragenden Vornamen.
Ja, natürlich, allein schon deswegen.
Ja, ich finde, das hat er sehr ausgebufft und gut gemacht. Allerdings muss man auch sagen, in der zweiten Halbzeit hat Ulm jetzt offensiv über die Seiten ja gar nichts mehr gemacht. Also er hatte ja relativ wenig Aufgaben, meiner Meinung nach. Aber er ist auch mal ein paar Wege nach vorne gegangen und wenn er im Zweikampf ist, ist er einfach bockstark. Also hat er sehr souverän gemacht.
Ja, aber das ist aber auch wieder so ein Zeichen, ich rede ja eigentlich über die Wechsel an sich, dass man jetzt Carstensen, der war ja im Kader.
Ja, das ist eine Backpfeife. Also sorry. Also
mit Anlauf. Also.
War nicht im Kader.
War nicht im Kader.
Aber Thielmann ist ja von immer Startelf auf komplett rausrotiert. Also Bank zwar.
Dann war es für Thielmann.
Genau, 90 Minuten, das fand ich schon krass, auch wenn ich gut, da kann man ja sagen, okay, Struber hat eingesehen, mit Thielmann hinten wird es erstmal nichts. Aber dann finde ich es schon komisch, weil das für mich ein guter Spieler dafür ist, der in der 60. oder 70. dann offensiv gebracht wird, um dann anzulaufen etc.
Noch so ein bisschen, genau, die fehlende Breite, die
uns. Genau, um dieses Feuer dazu entwickeln. Und dann kommen aber anstelle dessen dann so ein Adamian und so ein Dietz rein, die eigentlich komplett rausrotiert waren und auf der Tribüne saßen. Also vielleicht erkennt man daran auch einfach, dass er selber nicht weiß, wen er überhaupt einwechseln kann oder soll.
Es ist so, weil eine Woche vorher spielst du dieses völlig wilde Spiel gegen KSC. Beim Stande von 4-4 bringt er dann die Jungen, also Obutz und später Potocznik. Das hätte doch jetzt in dem Spiel viel besser gepasst. Ne? Also deswegen habe ich nicht verstanden, dass er das nicht nochmal gemacht hat, sondern stattdessen halt dann Adamyan, gut, ich habe das Training nicht gesehen, und die es halt gebracht hat. Also ist schon, also irgendwo habe ich das Gefühl, der Struber sucht wirklich noch den richtigen Mix, vor allen Dingen was die Wechsel angeht, weil ich glaube, bei der Startformation, da liegt er meistens richtig.
Es war ja auch gegen Braunschweig schon so, dass er Potocznik nicht brachte, obwohl sie da, glaube ich, in der 60. Minute 4-0 führten.
Mhm. Also, kann da noch schief gehen.
Also prinzipiell verstehe ich da auch vieles nicht, muss ich sagen. Ein paar Sachen, selbst die Erklärungen auf diese Sachen leuchten mir nicht immer ein, muss ich sagen. Ganz grundsätzlich ist es natürlich aber auch so, dass so eine gewisse Trainer hat auch immer einen Rechtfertigungsdruck gegenüber den anderen Spielern. Also natürlich hat jetzt keiner was gegen den Jaka Potocznik, aber wenn der jetzt reingeschmissen wird und dann sitzt halt ein in Anführungszeichen erfahrener Spieler auf der Bank, sagt er natürlich beim nächsten Mal: Trainer, warum bringst du den und mich nicht? Und dann muss der sagen: Okay, pass auf, entweder du hast schlechter trainiert oder musst den anderen Rechtfertigung. Also musst du ihm das halt erklären. Ja. Und da ist natürlich schon so, gerade wenn man auch sieht, also die Diskussion hat es ja auch schon gegeben, wo spielt Potocznik im Training und so, dann wurde er oft halt irgendwie auf welchen Positionen auch gebraucht, wo er gar nicht hingehört, Stichwort als Linksverteidiger oder so, jetzt mal als krassestes Beispiel, auch wenn das jetzt gar nicht so oft die Regel ist, aber ist halt schon mal vorgekommen. Und natürlich muss dann der Trainer, so einem Steffen Tigges, sagen, Adamyan. Tigges war jetzt ja übrigens wieder nicht im Kader. Ja, also die drei.
Also beim nächsten Mal der Starter.
Die drei Stürmer, die rotieren ja durch, wer jetzt nicht in den Kader schafft.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Wenn Dejan Lubicic noch zurückkommt, muss noch einer rausfliegen.
Ja.
Also ja, das wird hart.
Tja, wir sind gespannt, ne? Ja. Und ja, das müssen wir auf eine Personalie, wollte ich mit dir, weil du gerade auch frischen Artikel darüber geschrieben hast, Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt ist ja hier bei uns immer so ein bisschen genauer unter dem Radar so oder unter der Lupe genommen worden. Das liegt natürlich auch daran, dass der Typ, muss man mal sagen, tolle Fähigkeiten hat, ne? So, aber in unseren Augen oder bisher, bei mir war es auch oft so, einfach zu selten abruft. Jetzt hat er wieder ein geiles Tor gemacht, genau wie in der Vorwoche. Wie hast du seine Leistung insgesamt gesehen in dem Spiel?
Also vielleicht muss man mal ganz grundsätzlich sagen, ich glaube, Luca Waldschmidt hat so ein bisschen das Problem, bei Spielern, wo man weiß, was die eigentlich können, wenn die das nicht zeigen, nimmt man denen das so gefühlt besonders übel.
Naja. Und
bei ihm weiß man ja, was der kann. Also das ist ja ein Spieler, der nicht umsonst mal A-Nationalspiele gemacht hat und bei Benfica Lissabon, ich glaube, 88 Millionen Euro Ausstiegsklausel hat. Da haben sie ja nicht für umsonst da reingeschrieben. Also der kann definitiv ganz viel, hat er auch schon gezeigt. Jetzt hat er es zuletzt eben irgendwie nicht gezeigt. Gründe, weiß ich nicht, können verschiedene sein. Hat er also so eine Achterbahnfahrt, wie die er da gemacht hat. Und was ich jetzt eben fand, dass man ganz klar sieht, bei ihm tut sich was. Also der hat auch gegen Karlsruhe schon wahnsinnig viel vorne getan, hat Bälle geklaut in der ersten Reihe, so wie das in diesem System auch vorgeschrieben ist, dass eben die Offensivspieler schon als Balleroberer sind, als erste Anläufer. Er presst wahnsinnig viel, ackert mit. Von der Körpersprache merkt man auch, finde ich, der ärgert sich, wenn was nicht geht, total, und hat halt gar nicht so ein bisschen dieses, es ist mir egal, was ihm schon mal vorgehalten würde, sondern der geht so total viel mit. Und der gleicht sich, glaube ich, immer mehr so diesem Struber-System an, was ihm so vom Prinzip her, glaube ich, gar nicht liegt, weil das eigentlich ein Künstler oder ursprünglich mal jemand ist, der sich gerne verkünstelt und gerne schön auch spielt und gar nicht so unbedingt der Typ, der ist, der so eine Pressingmaschine ist, aber der kommt da immer weiter hin. Und das finde ich bemerkenswert derzeit. Ja. Und jetzt zahlt sich ja auch noch in Toren aus. Also zwei Tore, zwei Spiele, kann man als Stürmer erstmal nichts sagen.
Julian, du hast ihn wir haben ja oft drüber gesprochen. Würdest du das unterstreichen oder hast du noch ein paar andere Anmerkungen
dazu? Ja, und ich glaube, bei ihm unterstreiche ich vieles. Also ich merke auch, dass er sehr engagiert ist, schon in einer anderen Körpersprache auftritt, das finde ich auch. Jetzt war es noch ein bisschen spürbarer, finde ich, was auch Bälle erobern angeht als Karlsruhe. Ich finde, da hat er halt wenig Aktion, aber ich glaube, generell ist das halt so ein Spieler, der auch von einzelnen Aktionen lebt. Ist jetzt nicht einer, der permanent auffällig ist, glaube ich, im Spiel einfach, sondern immer wieder seine Momente hat. Und daran sollte man ihn, glaube ich, festmachen.
Also die Momente, wenn die mehr werden, klar, dann hast du keine Fragen mehr. Ne? Das werden ja jetzt mehr.
Genau.
Ja, hast ja recht, da ist ja schon eine Steigerung festzustellen, das Tor gegen den KSC. Und dann die wirklich wieder geile Hütte jetzt gegen Ulm, die auch wichtig war, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit.
Und da muss man sagen, das ist was, diese Fähigkeit, auch Distanztore zu schießen, die ist eminent wichtig für das Spiel des 1. FC Köln. Denn die werden natürlich viel öfter jetzt, also die haben, wenn man anguckt, gegen wen sie gespielt haben, sind das auch ganz, ganz viele Mannschaften aus dem oberen Tabellenfeld gewesen. Mhm. Jetzt werden aber noch ganz viele kommen, die eher so ein bisschen wie Ulm sind. Die nerven hinten rum und werden eigentlich auch mit dem Punkt total zufrieden. Das heißt, ob du da jedes Mal noch in so viele Abschlusssituationen kommst, möglich, vielleicht werden es aber auch ein bisschen weniger. Und wenn du dann mal einen hast, der auch regelmäßig mal sagt, ist mir egal, ich hau den aus 19 Metern halt über die letzte Abwehrreihe weg in den Knick.
Ja,
das ist eine Qualität, die, glaube ich, auch so in der Form bei im Kader sonst nicht vorhanden ist. Also sind nicht noch drei andere, die das auch so machen, ist schon Luca Waldschmidt.
Also ich habe aber schon dann die Erwartungshaltung, die natürlich im Augen des 1. FC Köln sowieso immer zu hoch ist, aber ich habe die Erwartungshaltung gerade an Luca Waldschmidt, dass er sowas natürlich öfter bringt. Ich kann jetzt nicht sagen in jedem Spiel, aber ich erinnere mich an die Bundesliga-Saison, wo er teilweise Schüsse abgesetzt hat, die, naja, ich sag mal, früher haben wir gesagt, er hätte meine kranke Oma auch abgeben. Also er hat sie nicht immer richtig getroffen. Und ich meine, klar, wenn er das Ding dann richtig trifft, dann sitzt er auch mal. Ne? So wie jetzt gerade passiert. Und das muss halt einfach von der Häufigkeit her, ja, eine höhere Taktrate erwischen.
Aber der hat ja auch gegen Düsseldorf zum Beispiel schon eine Szene, wo er aufs leere Tor eigentlich perfekt schießt und der Fortuna-Verteidiger, ich glaube André Hoffmann war es,
ja,
sensationell noch mit dem Kopf das Ding von der Linie kratzt. Also eigentlich ist der drin, wenn man ganz ehrlich ist.
Naja.
Da war dann in dem Fall auch Pech und ein riesen Abwehrspieler dabei. Also wenn du das mal noch so halb mit reinrechnest, hat er ja so in den letzten drei Spielen dann zwei so Szenen gehabt, wo er aus der Distanz ein bisschen trifft.
Also ich habe aber jetzt so auch mit vielen Leuten gesprochen, also bei allem, dass ich das durchaus unterstreiche, aber es gibt Leute, die sagen, für mich ist immer noch Lemperle auf der Position besser. Lemperle ist jetzt mittlerweile auf einer anderen Position tätig und wirkt irgendwie da nicht ganz so durchschlagskräftig mehr. Ist das Quatsch oder wie seht ihr das?
Ich finde ihn auch vorne besser, aber im Moment ist ja einfach die Tatsache geschuldet, dass Jubicic nicht da ist.
Okay, das heißt also, wir müssen abwarten, bis Jubi wiederkommt und dann
schauen,
wie der Trainer dann
agiert. Ich fände es schon noch besser, wenn Waldschmidt trotzdem noch einen Ticken hängen da spielen würde, weil mit Rücken zum Tor finde ich ihn sehr, sehr schwach.
Mhm.
Also, wenn man selber mal im Angriff spielt, dann versucht mal Bälle festmachen und sowas, das kann er halt überhaupt nicht.
Also es ist auch auffällig, also er ist ja auch in der Scorerliste, er hat 3 Tore gemacht, aber keinen Assist. Während der Lempel, glaube ich, 4 Assists hat, bester Scorer ist, zusammen mit meiner, glaube ich. Also die beiden...
Schießt überragende Standards, muss man sagen. Ne?
Naja, und also ich habe mir auch gedacht, also so ein Lemperle würde ich fast da vorne ein bisschen lieber sehen. Ne? Aber andererseits, klar, wenn du so eine Fähigkeiten hast,
und für die Position, wo Lemperle spielt, fehlt Waldschmidt, glaube ich, auch am Tempo.
Und da bin ich bei der einen Szene, die haben wir in der Vorbesprechung kurz besprochen, die komischerweise nirgendwo groß thematisiert wurde. Denn natürlich, ein Stürmer ist ein Stürmer. Das heißt, Stürmer sind natürlich von Hause aus auch ein bisschen eigensinnig. Und er hat es ja nämlich in einer Szene in dem Ulm-Spiel eigentlich versucht, das KSC-Tor zu kopieren. Also dann so auf den Torwart zulief und nicht rechts rübergelegt hatte, wo noch Paccarada und Downs standen. Paccarada hat sich furchtbar aufgeregt, hat also wirklich in seine Richtung da abgewunken und also sehr, sehr deutliche Handzeichen gemacht, wo ich mir echt gedacht habe, Mensch, der Paccarada, ich wusste gar nicht, dass der so austickern kann. Ne? Also so ein Spieler kann natürlich auch nerven, wenn er mal nicht trifft. Ne?
Ja, hat man ja auch gesehen. Also wenn es auch, also es ist jetzt ja auch lange Zeit, muss man sich vornehmen, nicht gut gelaufen für Luca Waldschmidt. Also es ist jetzt ja, und es ist jetzt ja auch gerade nicht so, also die Formkurve beginnt ja gerade erst zu steigen. Der ist jetzt ja noch nicht wieder in der Form seines Lebens. Aber es tut sich eben was. Also das ist so ein bisschen, also wenn der jetzt in der Form, genau, wenn der in der Form jetzt weitermacht, dann ist das mit Sicherheit einer der wichtigsten und besten Spieler in der zweiten Bundesliga. Aber klar, es ist halt gerade erst im Aufschwung begriffen.
Es ist halt so, ich meine, klar, wenn der als Stürmer da vorne und der ist nun mal, sieht sich dann, denke ich, auch mal als derjenige, der das Ding auch machen will, ja. Und du hast auch noch gesagt, der wäre eh schwer abzulegen.
Ich meine ja, also ich habe es mir nochmal angesehen, ich meine, Downs war schon eher blockiert.
Lassen wir es, nehmen wir es hin. Er hat ein sehr wichtiges Tor
gewonnen. Haken drunter, ne?
Genau. Vielleicht sollten wir jetzt auch das Spiel gegen Ulm abhaken und gucken einfach mal so gesamt auf den ersten FC Köln. Was jetzt so, ich meine, wir haben ja jetzt schon fast, das muss man ja mal so sehen, ein Viertel der Saison rum, ne? Also nicht ganz, 23,6%. Also, das geht jetzt halt nicht mit den Spielen. Also, wenn wir das nächste Spiel gespielt haben, sind wir über dem Viertel. Ist ja egal. 8 Spieltage, 1 Pokalspiel. Also, ich denke, man kann eine erste Zwischenbilanz vornehmen. Ja, und wie sieht denn deine allgemein aktuell beim ersten FC Köln aus?
Also abgesehen davon, dass ich finde, sie müssten 6 Punkte mehr auf dem Konto haben, muss ich sagen, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich denke, dass es da schlecht läuft. Also ich glaube eigentlich, die machen sehr, sehr viel richtig, fußballerisch. Ich bin begeistert davon, welche Ansehnlichkeit dieser Fußball hat. Also, dass man sich das einfach anguckt und sagt, ja, so egal welches Team das ist, ob du Fan bist oder nicht, so willst du Menschen Fußball spielen sehen. Also ist jetzt ja, wenn man die ganze letzte Saison und vor allen Dingen das letzte Halbjahr dann geguckt hat, unter dem, was da passiert ist, wo man eigentlich froh war, wenn man überhaupt mal irgendwie einen Torschuss gesehen hat, abgesehen von so ein paar Spielen, wo dann in der Nachspielzeit ein bisschen Dramatik auf. Das war ja sterbenslangweilig.
Ja.
Und jetzt ist das erstmal unterhaltsam. Und wenn sie jetzt noch den Knick hinkriegen, dass das auch noch erfolgreich ist, und ich glaube, ich traue Gerd Struber zu, dass er das hinkriegen kann, dann muss ich sagen, würde es mich wundern, wenn im Aufstiegsrennen irgendwas um den ersten FC Köln herumführt.
Okay, also du bist der Meinung, dass sich das auf Strecke dann geben wird und dass auch die Entwicklung dahin zeigt, dass der erste FC Köln jetzt nicht zur Winterpause, zur zweiten Hälfte dann 8 Punkte Abstand hat, sondern sich eher wieder ranrobben kann, also, weil einfach die Entwicklung, das sieht man, fortschreitend ist.
Ja, und man muss ja sagen, also wer hätte denn erwartet, dass der 1. FC Köln nach dem, was alles passiert ist, plus den Veränderungen, die es auch im Kader gegeben hat, gesagt, okay, die gehen jetzt mit, sag ich mal, 15 Punkten aus 5 Spielen in den Saisonstart rein. Also natürlich ist das eine Mannschaft, die Favorit ist und Favoritenstatus mit hat, aber dass da alles perfekt läuft, also es ist ein neuer Trainer da, die Mannschaft, wenn man sich das anguckt, neuer Torhüter, ein blutjunger Innenverteidiger, du hast einen Linksverteidiger, der sehr, sehr gut aufspielt, aber letzte Saison gar keine Rolle gespielt hat. Du hast vorne einen Stürmer, der 10-mal eingewechselt wurde und jetzt Stammkraft ist mit Damian Downs. Du hast Dejan Lubicic, der plötzlich wieder, jetzt war wegen der Mandeln weg, aber prinzipiell auch jemand, der erstmal letzte Saison gar nicht so gut dabei war und jetzt wieder eine tragende Rolle spielt. Du hast mit Linden Meiner auch so jemanden, der eine tragende Rolle spielt, der vergangene Saison nichts Substanzielles beigetragen hat. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. So jemand wie Dennis Hussein Basic übernimmt plötzlich eine ganz zentrale Rolle in diesem Spiel.
Ja.
Also
die zentralste, würde ich
sogar sagen. Die zentralste, genau, finde ich nämlich auch. Und da tut sich an ganz vielen Stellen ganz viel, auch wenn die Namen vielleicht dann hier und da gleich geblieben sind. Aber dass das natürlich nicht ohne Reibungsverlust passiert, ist ja klar. Also, okay. Aber es tut sich doch was. Also,
ist schon interessant zu hören. Jetzt bin ich gespannt, ob du noch andere Aspekte gefunden hast.
Ja, also rein sportlich gebe ich ihm ja absolut recht. Also was auf dem Platz passiert und was man sieht, das macht einfach Spaß. Und ich finde auch, man muss schon sagen, dass er in einer sehr schnellen Zeit sehr viele Junge so mit eingebaut hat, dass man sagt, das ist ein Team, was sehr gut zusammenspielt, wo viele Abläufe jetzt offensiv gerade passen. Mhm. Was mich halt immer noch, oder schon, was ich frappierend fand, halt gegen KSC, wo es das erste Mal eine Mannschaft war, die, finde ich, auch wirklich versucht hat, gegen den FC wirklich mitzuspielen oder gegenzuspielen, weil HSV, finde ich, hat es nicht gemacht. Mhm. Gut, da spielte den ja auch viel.
Fortuna auch nicht.
Ja, da spielte, genau, da spielte den ja auch vieles mit rein beim HSV, zumindest mit Torwartfehler am Anfang etc.
Ja.
Also, dass defensiv da sehr viele Abstimmungsprobleme einfach noch waren und auch nicht genau definiert ist, wie man defensiv die Außen wirklich zubekommen möchte. Das fand ich dann schon so ein bisschen, da dass ich irgendwie in dem Spiel schon massiv vercoacht, finde ich.
Aber also du bist jetzt schon beim Trainer, ich war ja jetzt beim FC allgemein, aber
also,
können wir aber auch gerne jetzt schon machen. Also
doch, bitte. Allgemein finde ich sehr positiv. Es hätte halt einfach, es hätten auf qua Leistung müssten mehr Punkte dastehen.
Ja.
Das ist halt das schon irgendwie das Ärgerliche, weil man auch gegen die Mannschaften, die über einem stehen, in jedem Spiel außer dem KSC, finde ich, die bessere Mannschaft war.
Ja, also KSC, stimmt, die waren wirklich richtig gut. Ich wollte einfach mal euch, ich habe mal so ein bisschen so Social Media und Foren durchleuchtet und haben mir auch ein bisschen Zeit gelassen. Viele Einzelmeinungen, aber nur Leute, wo ich das Gefühl hatte, das ist mit Gehalt, ne? Also nicht irgendwie, ich sag mal, irgendwas dahingerotztes, sondern und habe einfach mal so gedacht, so der Trainer ist ja auch neu, ne? Nach dem Motto, wie kommt der Trainer an? Und da ist so eine Pro- und Kontraliste rausgekommen, die ich euch jetzt gerne mal, wir können ganz kurz drüber reden. Also erstmal wird anerkannt, dass die Mannschaft, und du hast es gerade auch unterstrichen, einen offensiven und attraktiven Fußball spielt. Also Strubers Spielstil bringt eine dynamische und kreative Offensive, die die Fans durch. Das wird wahrgenommen. Und das wird auch sehr lobend unterstrichen. Also im Prinzip unterstreicht das ja auch eure beiden Thesen. Und das ist ja auch relativ offensichtlich. Dann sieht man natürlich auch eine gute Entwicklung von Spielern. Zum Beispiel von Meiner, Paccarada. Die Namen sind ja auch schon hier genannt worden eben. Das heißt, er hat einzelne Spieler besser gemacht. Würdet ihr das auch unterstreichen?
Ja.
Pauli war schon, ne, das war ja so.
Das heißt sogar besser gemacht.
Also ich weiß es gar nicht, ob man
aus dem Formtief gelieft.
Ja, also meiner auf jeden
Fall. Oder mal dahin zurückgebracht, was sie.
Genau, und das hatte ich auch schon mal gesagt. Ich glaube, Paccarada ist halt zweite Liga so seine Wohlfühloase.
Das muss man natürlich immer mit einbeziehen.
Ich finde, du musst schon sehen, das ist ein krasser Unterschied, wenn du jetzt in meiner Fußball spielen siehst, wo du in der ersten Liga eigentlich gedacht hast, okay, da kann ich nur den Ball vorlegen und kloppt dann 10 Flanken rein, mal gucken, was dabei rauskommt. Meistens nichts. Jetzt in einer anderen Situation, Rolle auch, sieht man ja auch, er hat fußballerisch viel mehr drauf. Oh gut, das ist vielleicht das, was man anderen Trainer dann vorher vorwerfen konnte. Warum hat man den nicht auch mal anders eingesetzt? Wieso hat man das nicht aus ihm rausgekitzelt? Oder liegt es halt wirklich daran, dass die Qualität in der zweiten Liga einfach deutlich schlechter ist? Das muss man auch so sagen.
Nein, ja.
Ich glaube, es ist halt so ein Zwischending, ne?
Das kann man jetzt schwer sagen. Wir können ja, den Schulz genau. Ja jetzt nochmal holen. Der soll es nochmal in der zweiten Liga probieren.
Ja,
aber du siehst natürlich schon.
Ist ja egal. Er muss ja einfach aus dem, was er jetzt zur Verfügung hat am Kader, das Bestmögliche rausholen. Der holt sehr viel aus den jeweiligen raus.
Ja. Ja,
das kann man schon so sagen.
Ich bin ja jetzt noch bei den offensiven Punkten, die kritischen kommen noch. Aber offensiv wird, oder besser gesagt, positiv wird auch gesehen, dass Struber sehr häufig die stärksten Spieler auch wirklich in die Startaufstellung setzt. Das kann natürlich auch daran liegen, dass er keine anderen hat oder wie auch immer die Breite halt nicht so da ist, aber auch die Taktik, die Spieltaktik darauf angepasst wird, also auf den Gegner, dass das alles sehr gut zusammenpasst und der FC beginnt ja meistens auch gut und ist bis zur 60. Minute eigentlich fast immer die bessere Mannschaft gewesen. Und das liegt auch viel am Trainer, oder?
Ja, also
gibt er den Fans recht?
Er hat ja ursprünglich mein Spielsystem mit einer Zehner-Rolle gehabt in den ersten Spielen und hat dann relativ schnell das auf eine Doppel-6 umgestellt, was jetzt gar nicht unbedingt anderes Personal zur Folge hatte, aber prinzipiell hat das halt ein bisschen angepasst und modifiziert und ja, das war meiner Meinung nach der richtige Schachzug. Also das verleiht eben ein bisschen mehr Stabilität einfach. Und klar, also Flexibilität haben viele Trainer nicht unbedingt.
Auf jeden Fall spielt dann der letzte Punkt, der auf der Pro-Liste steht, auch dann noch mit rein, nämlich dass viel mehr strukturierte Spielzüge und Standards zu sehen sind. Standards ja auch nicht ganz unwichtig, jetzt auch nach einer Ecke wieder ein Tor gefallen. Also die Spielzüge sind auf jeden Fall, wirken einstudierter und alle auch die Standards wirken irgendwie ein bisschen sicherer als in der letzten Zeit. Oder ist das Schluss und rein darauf bezogen, dass der FC halt eine Liga tiefer spielt?
Ja gut, aber da kann man ja einfach die Statistiken zu Rate ziehen. Also wenn du so viele Eckentore machst, dann wird das schon nach einem gewissen Muster erfolgen, auch genau wie das jetzt das Hüberstor entstanden ist. Das ist ja schon einstudiert. Und das sagte ja sogar damals Peter Neururer, meine ich irgendwann mal, wenn man was man wirklich am besten einstudieren kann, weil ich der Gegner immer nur reagieren kann und nicht agieren kann, sind Standards, Ecken und da hat er ja auch mal recht.
Absolut. Wobei man sagen muss, dieses Tor von Hübers, hat Hübers selber gesagt, war nicht einstudiert. Aber, okay, aber das läuft aufs Gleiche hinaus. Also die sind halt gefährlich da und die widmen dem einfach einen ganz anderen Stellenwert. Wobei man sagen muss, das fing unter Timo Schulz schon an, dass die Ecken und Freistöße geknallt haben, beinahe in jedem Training.
Ja.
Da hat es nur noch nicht so viel gab, was bei rumkam. Aber jetzt ist ja der Co-Trainer Hickersberger, der sich drum kümmert. Und also muss man sagen, das ist wie Tag und Nacht bei den Standardsituationen.
Das kann man dann schon sagen, dass das so eine erhebliche Intensitätsveränderung ist jetzt im Training, dass man da viel mehr Wert drauf legt.
Also es wird auf jeden Fall ordentlich Wert drauf gelegt und ich glaube, das ist einfach nochmal mit dem Trainerteam ein anderer Blickwinkel drauf und scheint zu fruchten. Weil im Grunde genommen ist ja Leute, die gute Standards schießen können, plus Leute, die Kopfballstärke mitbringen. Ja, also hast ja alle Zutaten da.
Der FC ist ja auch sehr kopfballstark. Ich glaube, das ist was die Kopfballabwehr und generell.
Timo Hübers hat auch schon 3 Saisontore.
Ja, ja. Mhm. Also das ist überhaupt, dass die vielen Torschützen, ich meine, der FC ist ja auch die offensivstärkste Mannschaft, mit einem Tor mehr als der HSV, der auch ordentlich geballert hat, aber der FC hat auch 20 Tore gemacht und das verteilt sich auch schön. Das haben wir uns ja am Anfang der Saison gewünscht, ne? Also, weil wir natürlich schon geahnt haben, du hast nicht diesen Typ Modest, der alle Tore schießt, sondern du musst ein paar Leute haben, wo sich das verteilt. Und das
siehst du, einer hat vier, der Rest hat 3. Du hast schon 5, die mindestens 3 Tore haben.
Ja, und natürlich auch noch ein Abwehrspieler dabei, der eben erwähnte Hübers.
Ja, sehr, sehr auffällig, aber so muss es halt auch laufen dann.
Ja, wenn wir jetzt hier nur die Pros und die schönen Sachen vorlesen, dann fragt man sich, warum sind wir denn nicht mit so und so vielen Punkten Tabellen Erster? Denn es gibt natürlich auch Kontras, die Fans haben. Und das auch nicht gerade wenig. Nämlich, ich glaube, das wird hier auch öfter angesprochen, schwaches Ingame-Coaching. Struber wird für unpassende Wechsel und mangelnde Anpassungen während des Spiels stark kritisiert. Und ich muss ehrlich sagen, da haben die Leute nicht ganz unrecht. Ne? So, ich habe immer das Gefühl, dass er noch nicht die richtige Mischung gefunden hat, was auch daran liegen kann, dass er nicht genug Breite hat. Aber auch halt diese oftmals angesprochene, ja, ich sag mal, heute so, morgen so Mentalität. Siehst du es?
Ich glaube, was Stürmer angeht, ist das so. Man muss sagen, Stichwort Ingame-Coaching, der Schachzug Julian Pauli nach rechts zu stellen, Dominik Heinz zu bringen, der wiederum war doch sehr gelungen, oder?
Der ist sozusagen aufgegangen, also, aber wir haben ja auch eben festgestellt, als wir gerade drüber gesprochen haben, dass Ulm ja auch nicht mehr viel gemacht hat. Also natürlich auch aufgrund einer der Unterzahl dann nicht mehr in der Lage war.
Das ist richtig, aber er hatte erstmal diese, also es war ja auch in Unterzahl, war diese rechte Verteidigerposition mit Max Finkgräfe so ein bisschen wackelig und die hat er dann erstmal jetzt geschlossen. Also klar, können wir sagen, war eine einfache Aufgabe zu lösen, aber hat er dann gemacht. Aber klar, also ja, haben wir ja eben schon gesagt, da gibt es ein paar Sachen, da kann man zumindest mal drüber diskutieren.
Natürlich.
Ja, also das war jetzt positiv, aber da fallen mir schon mehr Negativbeispiele ein, außer, wie du schon sagtest, in Sachen Sturm ist es, glaube ich, halt auch so, da gefühlt habe ich das Problem, da egal wen du bringst, der bringt eh keinen Input. Das ist, glaube ich, so das, aber sonst...
Alles verpufft.
Was so Sachen angeht, zum Beispiel in der Halbzeit gegen Karlsruhe hätte zwingenderweise meiner Meinung nach Thielmann rausgemusst. Ja. Den wechselt er dann 10 Minuten später aus, als es 4-4 steht. Als es
4-4 steht, ja.
Wo ich dann denke, ja gut, okay. Genauso wie... Die Phase, wo du gemerkt hast, gegen Düsseldorf, obwohl die nichts gemacht haben, es wurde ja am Ende irgendwie langsam wackelig. Dann wechselst du da irgendwie alles rein, was du noch in der Defensive
oder auf der Bank hast. Und sei es nur den Rhythmus von denen.
Genau, hatte irgendwie nichts gebracht. Also dann findet er vielleicht in Phase, wo es dann wackelig wird, auch nicht mehr wirklich so den Zugriff und so die... das Quäntchen, wo man sagt, okay, da kann sich die Mannschaft dann festhalten, um es dann doch noch irgendwie über die Zeit zu bringen. Auch wenn das natürlich ein wahnsinniges Glückstor war. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Wenn das 2-1 ausgeht, dann redet natürlich kein Mensch mehr drüber. Aber es ist natürlich dann trotzdem so, dass der gerade reinkommt, der Heinz, die Flanke dann auch wieder nicht verhindert. Und sowas. Also das, ja.
Es ist halt so, dass irgendwo, man muss ja die
ist ja immer so ein Hätte, wäre, wenn, aber... wenn es dann halt schief geht, kann man es halt so rauslegen. Ne?
Es ist aber so, die Punkteausbeute ist im Verhältnis zur Überlegenheit, und das monieren die Leute auch, zur spielerischen Überlegenheiten einfach viel zu schwach. Und da hätte mehr draus rumkommen müssen. Da hat man auch ein paar Punkte liegen gelassen, aber ich meine, das ist ja nichts Neues, das wissen die ja auch selbst. Und dennoch, man muss es einfach mal festhalten, das ist natürlich aufgefallen.
Ja, da hoffe ich aber schon so ein bisschen drauf, dass es noch dieser Reifenprozess ist, dass die Mannschaft jung ist, sich findet, sich an so einem Spiel wie Ulm jetzt auch hochzieht, dass man sieht, okay, das bringen wir souverän über die Zeit und dadurch dann jetzt eine noch größere Sicherheit reinkommt bei Leuten, die in der Form so selten bis jetzt, also jetzt erst seit Anfang der Saison zusammengespielt haben.
Das ist aber auch, glaube ich, dann ein Lernprozess auch bei Struber selbst, der dann auch eintreten muss. Ne? Ja. Dass er dann in meinen Augen dann auch anders reagieren muss, als er es oftmals getan hat. Die gerade angesprochene Wechselthematik, die ist nun mal, damit ist er Angriff, damit kann er angegriffen werden. Und man kann jetzt nicht sagen, setzen hast eine 1+, sondern da ist definitiv noch Luft nach oben, auch bei ihm. Ja, kannst gerne, wenn du sagst, du bist anderer Meinung, ist, nee. Dann hau raus.
Nee, also, ja, ist so. Ja.
Okay. Ich habe halt Bedenken, dass ich dieses Thema, was die Leute so umtreibt, dass sich das bis zum Winter frappierend ändern wird, weil die Auswahl an Leuten, die du da auf der Bank hast, wird jetzt nicht gerade mehr. Außer ein Kainz kommt langsam in Form, aber dann kann es halt auch sein, dass sich irgendein anderer verletzt. Das ist eine Natur der Sache von so einem Kader einfach.
Ja, aber Luca Kilian kommt ja auch noch zurück. Also ja, du hast dann schon eine gewisse Auswahl, wo sich die Bank auch einfach wieder füllt und ein Konkurrenzkampf stattfindet.
Sozusagen. Mir geht es jetzt mehr darum, wenn irgendwie man merkt, nach 60, 70 Minuten passiert vielleicht offensiv nicht mehr so viel, dass du da jetzt wirklich was dran drehen kannst, bezweifle ich.
Also deswegen werden sie einen Stürmer holen.
Ich lese klar. Das,
da also,
aber das ist halt die Frage, wen holst du dann?
Also ich könnte noch jetzt weitere Sachen vorlesen. Ich will es auch ein bisschen abkürzen, weil so ein paar Sachen sind ja schon Selbstverständlichkeiten, die wir eh schon angesprochen haben, dass halt Defensivschwächen da sind, trotz offensiver Stärke fehlt es an defensiver Stabilität, was oft zu unnötigen Gegentoren und Punkteverlusten führt. Ich will aber einen Punkt noch, der Struber persönlich betrifft. Da war ich etwas überrascht, weil so ein paar Leute haben moniert, dass seine Körpersprache und seine Kommunikation ein bisschen distanziert wirkt, was auch ein bisschen die Identifikation erschwert. Ich meine, das ist jetzt eher Softskill, ne? Ja. Aber trotzdem, ist dir das auch so bewusst aufgefallen oder ist das auf gut Deutsch gesagt Stuss?
Ja gut, wenn man jetzt hier den Herrn Baumgart entgegensetzt, dann fällt er natürlich auf, dass, aber wer ist nicht introvertierter als Steffen Baumgart an der Seitenlinie? Also ich finde es eigentlich ganz schön, dass man, wenn man jetzt sich für Fußball interessiert und auch den UFC interessiert, dass man denkt, ach, die spielen super Fußball und dann tritt der Trainer halt einfach in den Hintergrund, weil das in dem Fall auch nicht nötig ist.
Also das finde ich übrigens auch. Das
weil er dann muss er nämlich nichts abfedern oder sonst was, dann sagt, oh, was ist das für eine dolle Kerl da an der Seitenlinie? Der ist halt von seiner Art her so, aber dann spricht der Fußball doch einfach für sich. Und dann finde ich, ist das ein sehr gutes Merkmal.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser RB-Geschichte, die da eine Rolle spielt. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass da nicht einer wieder mit einer Kultmütze rumläuft oder irgendeinem anderen Kleidungsstück, was zur Kult gemacht wird. Also von daher kann ich, Struber macht da in der Hinsicht, glaube ich, nicht viel falsch. Ne?
Finde ich auch nicht.
Und Peter Stöger ist, glaube ich, sofort in die Sauna gegangen, hat sich vom Express dabei ablichten lassen. Also das haben wir hier auch noch nicht gesehen und muss auch nie sein. Also von daher ist doch alles gut. Ne?
Und hat er nicht gesagt, dass er sich schon ans Kölsch gewöhnt hat? Also
ja, gut, dann, das geht ja
mehr, schnell. Viel mehr brauchen wir auch nicht.
Ans Kölsch? Also, ja. Meinst du jetzt das Bier oder die Sprache?
Nee, ans Bier, glaube ich.
Ans aber Bier, ja gut. Das
sprachlich ist er ein bisschen vom Kölsch noch weg, aber wenn er Kölsch trinkt, dann nähert sich das auch.
Ich glaube, ich lasse mal einen Abend an die Theke hier ein und dann weiß er Bescheid. Dann werde ich natürlich auch an der Sprachfertigkeit noch mit ihm arbeiten. Ja, was mir aber so ein bisschen aufgefallen ist, das ist jetzt mein persönlicher Punkt, er fordert immer Geduld mit den jungen Spielern ein, die aber eigentlich in meinen Augen gar nicht das Problem waren oder Perspektive sind. Also eigentlich hat auch keiner groß die jungen Spieler kritisiert. Ne? Das hat mich ein bisschen gewundert, dass er da sehr oft da Geduld einfordert, gerade mit den Jungs. Das sind eigentlich diejenigen, die am ehesten noch ohne Kritik wegkommen.
Ja, und ich habe irgendwann mal ausgerechnet, in irgendeiner Startelf, wo er das so zum Thema gemacht hat, stand, glaube ich, 1000 Profispieler Erfahrung auf Platz. Mhm. Also ja, also ich finde, die jungen Spieler sind gerade keine große Baustelle, dass diese Mannschaft an sich irgendwie manchmal sich, also fußballerisch, manchmal in Situationen verhält, als würde sie nur aus 18-Jährigen bestehen, ist was anderes. Das hat aber, glaube ich, mit dem Alter eigentlich nichts zu tun, weil ja auch viele manchmal patzen, die eigentlich ein gutes Stück älter sind. Also von daher, das ist kein Thema, Haken dran.
Ja, ja. Wer ist denn überhaupt so dein Gewinner der ersten 8 Spieltage? Gibt es irgendeinen, der sofort einfällt?
Beim ersten FC Köln, abgesehen von Julian Pauli jetzt, ist für mich Dennis Hussein Basic. Also der hat so eine, haben wir eben schon gesagt, so eine zentrale Rolle in diesem Spiel. Der gibt dem Spiel so viel, der hat da wirklich im Zentrum so diese Dirigentenrolle übernommen. Das ist für mich, wie gesagt, neben Pauli derjenige, der, wo ich sagen muss, an dem läuft ganz viel zusammen und an dem hängt auch ganz viel, aber auch im positiven Sinne, muss ich sagen. Also das ist echt ja auch einer derjenigen, der in der 90. plus 2 nochmal sagt, so, und jetzt losgehen, Ball nehmen, versuchen.
Ja.
Und, also das muss ich sagen, da bin ich
Gewinner. an Konturen auch gewonnen durch die zweite Liga. Und also klar, weil es vielleicht auch hier ein bisschen leichter fällt auf
natürlich,
der anderen Seite.
Natürlich. Aber
das nimmt er ja auch mit.
Aber das ist ja auch ein Spieler, der aus der Regionalliga in die Bundesliga gewechselt ist. Und der hat natürlich 3 Schritte übersprungen in seiner Karriere auf diese Art und Weise. Und höchstwahrscheinlich tut dem das jetzt auch nochmal gut, zu sagen, okay, der hat ja europäisch schon gespielt, Bundesliga. Aber jetzt in der zweiten Liga gehen wir einen Schritt zurück und da entwickelt er jetzt halt auch so ein bisschen, ja, auf dem Feld auch mal Führungsqualität.
Genau, ich glaube, das ist das Entscheidende, dass er jetzt selber, dass ihm diese Führungsrolle zugetragen wird, aber er nimmt sie halt auch an, weil ich fand, er war zum Beispiel gegen Karlsruhe schon noch einer oder so der Einzige, der versucht hat, nochmal das Spiel, das Spiel anzutreiben, als es schwierig wurde, so in der 5, also als es eigentlich tot war, finde ich, nach dem 4-4 hat er, finde ich, da wirklich versucht, nochmal was zu bewegen.
Hat sich keineswegs versteckt, hat sich gezeigt, hat es versucht und es hat jetzt nicht alles geklappt, aber ich finde es einfach toll, dass er es überhaupt macht und dass er auch die Führungsqualitäten scheinbar auch hat, ne, und immer mehr entwickelt. Ich meine, wie alt ist er jetzt?
22. Ist er jetzt auch A-Nationalspieler, muss man auch sagen.
Der spielt jetzt gegen Deutschland, ne?
Genau.
Der wird da wohl mitspielen, ne? Ja. Also jetzt am Wochenende.
Und der Sergei Barbares, ja, auch spannend.
Das wird auch schnell. Ich freue mich auf das Spiel. Da werde ich mir auf jeden Fall allein schon wegen Dennis angucken. Also das ist leider schade. Ich hätte ihn ganz gerne auch in der deutschen Nationalmannschaft gesehen. Er hatte ja auch die Möglichkeit, aber hat sich halt dafür entschieden. Aber gut, vielleicht ist die Konkurrenz da auch eine andere.
Ja,
würdest du denn noch einen anderen Spieler nennen? Ich meine, Julian Pauli, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist der Shootingstar.
Ich würde sagen, genau, das ist so Shootingstar. Ich würde schon sagen, weil wer mich am meisten überrascht hat im Sinne von, weil würde ich schon sagen, ist meiner. Ja. Also was er jetzt an Effizienz auch auf den Platz bringt. Und da man gut Lämperle habe ich immer wieder klar so ein bisschen beobachtet, was er in Fürth macht, aber nie über die lange Zeit. Ich finde, der ist einfach ein geiler Fußballer.
Ja.
Muss man sagen. Der könnte, also definitiv auch noch effektiver werden. Aber ich glaube, das ist halt auch generell so ein bisschen seine Spielart. Aber ich sehe dem einfach sehr gerne beim Fußballspielen zu.
Absolut.
Aber ich würde mich für meiner festlegen.
Noch ein bisschen Pech im Abschluss, Lämperle, und vielleicht auch noch nicht so zielstrebig genug, aber auf einem
guten Weg. Das war ja auch ein Riesending eigentlich in der 4. Minute.
Meinst du jetzt das Spiel?
In diesem Spiel, wo der Schuss war von Paccarada und er steht am Fünfer.
Ja, ja. Den darf man machen.
Und er rechnet ja sogar mit dem Ball. Also er stand ja schon Gewehr bei Fuß da.
Ja, richtig.
Naja, aber ja.
Nee, trotzdem. Für mich ist immer noch die Szene, wer hat denn nochmal den Ball da geklärt? Gegen wen war das nochmal?
Ja, es war gegen Magdeburg, wo die Grätsche noch kam.
Genau. Unfassbar, dass das kein Tor geworden ist, kann ich bis jetzt noch nicht verstehen. Aber gut, ist so. Ja, dann frage ich euch mal eine ganz schwere Frage nach einem Viertel der Saison. Jim, ist dieser erste FC Köln, so wie du ihn jetzt siehst, auch mit der Anbetracht, dass es vielleicht dann doch noch eine Entwicklung geben kann, ist der in deinen Augen aufstiegsfähig?
Ja.
Klares Ja.
Ja.
Oh, das war sehr klar.
Ja.
Aufgrund der Tatsachen, die wir eben herausgestellt haben, dass da noch nach oben hin noch so viel Luft ist.
Also die Mannschaft spielt den ansehnlichsten Fußball, schießt die meisten Tore, hat von der Einzelspielerbesetzung, ist das der mindestens unter den 3 oder 2 besten Teams, was die individuelle Qualität angeht. So viel haben sie defensiv gar nicht zugelassen. Also gegen Magdeburg und gegen Fortuna vergisst man immer so ein bisschen in der Nachbetrachtung. Aber da hatten die Gegner eigentlich nur ungefähr so viele Chancen, wie sie auch Tore geschossen haben. Also da ging nicht so besonders viel daneben bei den anderen. Mhm. Das heißt, eigentlich standen die defensiv auch immer nicht schlecht. Gut, gegen Karlsruhe war es dann defensiv schon wackelig, aber Karlsruhe ist jetzt, wie man sieht, auch kein Fallobst in der zweiten Liga. Also
kommt rüber.
Die schießen viele Tore, die stehen hinten gut, die haben individuelle Qualität, die können sich noch steigern, die sind alle furchtbar talentiert. Mhm. Da ist also bei jedem, glaube ich, noch Luft nach oben, egal ob formtechnisch oder generell vom Potenzial her. Also wenn die kein Aufstiegskandidat sind.
Gut, dann das hören wir gerne.
Ja,
also, ganz klar. Und natürlich auch deine Meinung dazu. Siehst du das auch so? Aufstiegsfähig, ja?
Aufstiegsfähig schon, aber um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, muss im Winter auf jeden Fall noch was passieren, da bin ich mir sehr sicher, sowohl auf der Zugangs- als auch auf der Abgangsseite.
Okay.
Weil das Problem, finde ich, ist im Moment, man kann jetzt nicht sagen, dass der Kader nicht genug Breite hat. Wir müssen auch einfach ein paar Spieler mal von der Payroll runter.
Naja, also Breite in Form von qualitativer Breite
ist
natürlich gemeint.
Genau, aber so generell.
Hast auch ein paar dabei, die wahrscheinlich sonst nicht mehr da wären.
Und da bin ich halt wirklich sehr gespannt, aber das hatten wir jetzt schon ein paar Mal thematisiert, weil ich echt arge Zweifel habe, wie viele gute Spieler du im Winter holen kannst. Und meiner Meinung nach muss es halt mehr als auf einer Position sein. Und das Da bin ich mal gespannt, was Christian Keller uns dann präsentiert.
Wir fragen mal das Fachblatt. Die haben doch bestimmt schon was gehört. An wem ist der FC denn nur dran?
Nee, also da...
Versuch was wert.
Also klar ist ja, die auf welchen Positionen da geschaut wird, ist ja klar. Also dass vorne noch ein Stürmertyp kommen soll, der eben die Qualität einbringt, das ist ja... kein Geheimnis.
Ja.
Also,
ja, ja.
Und dass man natürlich auch beobachtet, wie das da auf der rechten Seite hinten vonstatten geht, das ist ja auch klar. Also dafür muss man jetzt gar kein Geheimnis wissen. Das ist halt offensichtlich und das haben die natürlich auch auf dem Schirm. Frage ist natürlich tatsächlich, inwiefern kann man den Kader auch noch verschlanken? Weil natürlich, also die sind jetzt ja nicht arm und die haben jetzt lange nichts ausgegeben wegen der Transfersperre, wissen wir ja alle. Das heißt also, finanziell handlungsfähig sollte der 1. FC Köln, glaube ich, sein.
Ja.
Frage ist natürlich trotzdem, mit wie vielen Stürmern in so einem Kader will man dann hantieren, wenn man noch jemanden holt? Also irgendwie ja, sind sie schon auch ein bisschen als Verkäufer gefragt, dann vielleicht dem einen oder anderen zu bedeuten, wenn man...
Das hat halt in der Vergangenheit beim FC selten bis nie geklappt. Das ist
ja immer neue Aufgaben. Ne?
Genau, ja.
Ja, das ist ja dann nur kein Grund, es nicht zu tun, sondern im Gegenteil, es jetzt besser zu machen. Lass uns überraschen, was da passiert. Aber ich denke auch, ein bisschen was muss der FC da noch tun. Und ich würde mich auch darüber freuen, wenn wir auch noch im Mittelfeld jemanden hätten, der vielleicht noch ein bisschen so noch ein bisschen Erfahrung mit reinbringt. Aber klar.
Christoph Kramer ist doch vereinslos. Der wohnt doch hier in der Gegend.
Jetzt kommen wir, ich meine, wir hatten auch schon Terodde, ne, der sich ja angedient hat aus Spaß. Ne, so, also, wir können ja, Jonas Hector ist auf jeden Fall gut ausdauernd. Also der kann ja, auch mal wiederkommen.
Genau,
also,
der ist in Form, ja.
Ich merke schon, der driftet gerade ab. Lass uns doch mal noch mal ein bisschen schauen, wie die allgemeine zweite Liga. Ich meine, wenn man jetzt den FC jetzt sich da so sieht, viele monieren ja, in dieser Liga muss der FC ganz oben stehen. Andere wiederum sagen, die Liga ist stark. Wie stark ist die Liga wirklich, die zweite Liga?
Also schon stark, das muss man ja ganz klar sagen. Man sieht das ja auch an so Mannschaften, dass so ein Team wie Ulm, die jetzt ja noch relativ frisch eben sind, dass die dann es schaffen, obwohl sie nach 20 Minuten Unterzahl sind, eben nicht unterzugehen gegen den FC, sondern dass sie dann schon Widerstand leisten. Und dass man auch sieht, so jemanden wie Krappenmacher, ist ja ein Top-Talent des deutschen Fußballs, kriegt da Spielpraxis regelmäßig. Wir haben gesehen, Karlsruhe ist eine Mannschaft, ich glaube, die perfektioniert so ein bisschen das, was diese zweite Liga, also das ist, glaube ich, die ganze zweite Liga in einem Team. Die haben talentierte junge Leute, die haben da so ein paar richtig abgewichste Leute wie den Wanicek, ne? Der schießt, glaube ich, dieses eine Tor, was er dreimal gegen den FC macht, schießt er seit 10 Jahren in der zweiten Liga.
Ja, ja.
Aber ja, was will man machen? Er ist halt einfach gut.
Ich habe alle schon gewundert, dass er in der ersten Liga gelandet ist, aber gut.
Was will man machen?
Ja gut, er ist halt top ausgebildet und dann haben die da halt so ein paar auch Hauding hinten stehen mit Christian Eichner, einen echt guten, talentierten Trainer.
Ja.
Also diese Liga hat schon viel zu bieten. Auch Magdeburg mit Christian Titz. Also das sind, die haben ja danach dann noch gegeneinander gespielt. Ist dann auch hin und her gegangen, Karlsruhe, Magdeburg. Also die da oben stehen, das ist schon famos. Andererseits gibt es natürlich auch Teams wie Regensburg. Haben die eigentlich zwischendurch ein Tor geschossen?
Die Eins, ne? Oder wie viele haben
sie? Eins haben sie, ne?
Ein genau. Ganzes.
Ja, also
ja, aber wann spielen die gegen den FC?
Also ist da ein bisschen hin. Ja, also natürlich gibt es auch Gefälle, aber diese Liga, die ist schon... ist schon ätzend. Vor allen Dingen, weil, glaube ich, was die meisten Teams das hatten, was dem FC jetzt ein bisschen gefehlt hat, nämlich dieses Abgekochte, zu sagen, wir sind eigentlich vielleicht gar nicht die bessere Truppe, aber wir nehmen jetzt hier trotzdem heute was mit.
Ja, das Wort eklig fiel eben, ne? Mal, ne? Dass da viele Truppen dabei sind, die einfach eklig Fußball spielen können, den Gegner wehtun können, gerade so Mannschaften, die so ein bisschen über Spielerische es versuchen wie der FC, also das fällt dann schon auf.
Ne? Ja, so Wichstruppen, ne?
Ja.
Darf man das sagen, ja, ne?
Darf man.
Ja, ja, aber das Game ist piepen, also. Genau, viel Spaß beim Schnitt. Wir hauen noch ein paar Sachen jetzt raus, ne?
Ja, hau aber, raus, komm.
Aber ja.
Gerade Marathon gelaufen, schon
stimmt,
mit der Größenwahn.
Stimmt, aber ja. Hat er komplett recht.
Nein, stimmt ja auch. Ne? Ich meine, das haben wir ja jetzt auch feststellen dürfen müssen. Wir haben es ja auch gewusst, also so ist ja nicht. Ne? So, ich meine, gerade als FC-Fan schaut man ja ab und zu mal in der zweiten Liga vorbei. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert, was das angeht. Ne?
Aber es ist trotzdem, finde ich, krass, teilweise, wie man sieht, dass wie individuell stärker der FC ist im Vergleich zu... Also das ist schon eine krasse...
Also interessant zu sehen war es vor allem gegen Fortuna, fand ich. Weil bei Fortuna war es wirklich so, da hast du das Gefühl, die sind eigentlich auf jeder Position eine ganze Klasse besser. Also jedes direkte Duell hat der FC immer gewonnen, aber dieses gesamte Spiel halt irgendwie nicht. Ne? Muss auch sagen, ich war sehr wenig beeindruckt von Fortuna. Also ich weiß nicht, wie lange die sich Also die spielen auf eine kontrollierte Art natürlich einen tollen Fußball. Ich habe immer das Gefühl, das ist alles ein bisschen auf Sand gebaut, aber Daniel Thun macht es ja gut. Die sind ja nicht umsonst auch haarscharf aufgestiegen. Aber
für die gelaufen. Also auch manchmal ist auch ein bisschen das Spielglück. Ne?
Also jetzt ist er gegen HSV auch mal nicht mehr die gelaufen. Also,
und da habe ich mich echt geärgert. Als ich das Ergebnis gesehen habe, da habe ich gedacht, so hätte das Spiel vom FC doch da auch ausgehen müssen. Ne?
Ja, locker.
Das dann, andererseits war es halt gut, weil das hatten wir eben auch schon mal gesprochen, dadurch ist es jetzt ein bisschen zusammengerückt, wieder nach vorne. Und so sieht es auch für den FC wieder was schöner aus. Wenn man sieht, Platz 1 hat 17 Punkte, glaube ich, ne? Der FC hat 12?
Wir sind auf jeden Fall 5 Punkte, genau, ja. Dann sind es 17. Ja. Und auf den vierten, also auf den zweiten und auf den dritten Platz sind es 4 Punkte. Ja. Also da ist noch nichts passiert.
Aber andererseits muss man auch sagen, habe ich mich gewundert, Klose wäre, ich glaube, der war kurz vorm Rausschmiss, hätten sie nicht gewonnen. Ja. Die liegen auch nur 2 Punkte hinter dem FC. Wenn du das mal, überlegst.
Ja. Ist noch alles eng.
Das ist schon krass.
Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wo Schalke jetzt. Also die haben auch nicht...
Ich glaube, die haben noch einstellig. Bin mir aber nicht ganz 8 oder 9 Punkte haben die, glaube ich. Kann das sein? Irgendwie sowas.
Ja, ich denke, das ist alles noch sehr relativ eng beisammen. Wir werden das bis zur Halbzeit sozusagen, bis zur Winterpause dann ja sehen, wie es weitergeht. Also, lasst uns überraschen. Ich denke, wir kommen nun so langsam, aber sicher noch zum Ende. Wir müssen aber natürlich das nächste Spiel, auch wenn es noch ein bisschen dauert, das müssen wir schon noch besprechen. Ne? Also wen haben wir vor der Nase? Darmstadt, auswärts, genau. Was erwartest du für ein Spiel?
Ich glaube, Florian Kohfeldt. Ich glaube, der macht in dieser Mannschaft gerade viel richtig. Ist auch eine klassische Zweitligatruppe, wenn man sich da so die Aufstellung anguckt. Also da ist... Die sind unangenehm.
Ja.
Und ich glaube auch, dass die besser ins Rollen kommen werden, als sie jetzt am Anfang der Saison gespielt haben. Unangenehm. Vielleicht wird das nochmal hart für den FC, aber also normalerweise musst du auch da mit der Art und Weise, wie du spielst, auch da ist der FC auf jeder Position eine Klasse besser.
Kannst dich noch an das letzte Duell erinnern in der Bundesliga.
Das war nur gegen
der schlimmsten Fußballspiele der letzten
zu null gewonnen.
Aber zu null gewonnen.
Alles richtig gemacht. Davy Selke Masterclass.
Dein Davy Selke hat das Tor gemacht. Ja. Also ich habe da gerade jetzt, als wir darüber gesprochen haben.
Ja, das war das Hinspiel, das Rückspiel.
Das Rückspiel war ja dann hier bei uns.
Stimmt, das war noch schlimmer.
Das war noch schlimmer. Da war ich dann auch mal wieder im Stadion nach längerer Zeit und habe dann...
Das war eine Katastrophe.
Also,
ich glaube, das wird jetzt ganz anders.
Das muss jetzt anders werden. Also, würdest du einen Tipp wagen? Weil wir holen ja immer Tipps
ab. Ja, der FC gewinnt 3-1.
3-1, so, sicher. Finde ich gut. Ja, jetzt was erwartest du und dann was tippst du?
Ja, wie er schon sagte, glaube ich, sehr eklig. Die sind sehr physisch unterwegs. Dann Freitagabend da, Böllenfalltor. Trotzdem, ja, also ich habe die Erwartung, dass der FC da gewinnt, weil sie einfach die bessere Mannschaft sind. Auf jeden Fall. Und deswegen wird es ein 4-1.
4-1. Oh, dein Tipp vom letzten Mal.
Du
machst jetzt so lange
4-1. Ich ziehe 4-1 durch, bis sie 4-1 gewinnen.
Bis es mal geklappt hat.
Genau.
Also ich werde jetzt meinen 6-4-Tipp nicht wiederholen. Das war ja hier auch ein bisschen auch Spaß. Aber ich denke schon, der FC wird sich da sehr, sehr schwer tun, wie so oft in solchen Spielen. Ne? Eklig halt, ne? So der Gegner. Wird aber 1-0 gewinnen.
Ja.
1-0. Also
durch ein Tor. Zweites zu 0 hintereinander.
Ja, und Waldschmidt macht's.
Die Frage ist, wie spielen sie denn? Haben sie 100.000 Chancen, gewinnen nur 1-0? Oder haben sie 4 Chancen und,
eher in die Richtung.
Okay.
Das wird, aber warum? Am Ende kommt's ja wie man sieht. Wir werden das beim nächsten Mal nachforschen und vielleicht kriegst du die nächste Gratulation, wie das der Thomas Reinscheid gerade geschafft hat. Ansonsten verschweigen wir es
dir. Ja, das wäre auch.
Das ist auch gut, ja.
Ja. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Jim, ganz großes Dankeschön für dein Debüt hier. Hat riesen Spaß gemacht und überhaupt andere Erkenntnisse nochmal zu erzielen und das Ganze übereinander zu legen und gucken, was dabei rumkommt. Macht immer Spaß. Kannst gerne wiederkommen.
Wir waren ja auch gar nicht so weit auseinander. Eigentlich
waren wir war eigentlich alles
relativ nah
beieinander. 3 Stühle, eine Meinung.
Für uns.
Nicht ganz. Ja, Julian, auch dir lieben Dank. Ein dickes Dankeschön.
Gerne.
Der nächste Einsatz wird, glaube ich, ein Mittwoch sein. Ne?
Genau.
Weil der FC hat.
Jetzt ist erstmal Länderspielpause.
Ja, Länderspielpause.
Falls der Nagelsmann genug Spieler noch zur Verfügung hat,
ja,
muss er stündlich nachnominieren.
Irgendwann muss er beim FC anrufen.
Ja. Also,
nein, an euch ein dickes Dankeschön natürlich auch fürs Zuschauen und Zuhören. Und wir, wie gesagt, der nächste ist, glaube ich, Mittwoch, der 23.10. Einen Tag später, normalerweise zeichnen wir dienstags auf. Aber da spielt der FC ja im Pokal und deswegen werden wir das am Mittwoch aufzeichnen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und tschüss zusammen. Ciao!
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf Sendung.